Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Heute für euch Urban Survival, wenn die Stadt zum Dschungel wird. Wir haben ein fiktives Szenario für euch, und zwar wacht ihr plötzlich in einer Stadt auf, irgendwo, und dort geht nichts mehr. Das heißt, der Strom ist weg, der Supermarkt ist leer. Ihr müsst dort überleben. Und in dieser Folge erhaltet ihr von uns ein paar nützliche und wirksame Überlebenstricks, um dieses Chaos zu managen.
Genau, und es geht auch ein bisschen darum, dass wenn ihr das nächste Mal in eurer Stadt unterwegs seid, eure Augen offen haltet und vielleicht das eine oder andere, was ihr heute in dieser Folge hört, auch seht und dann das Ganze mit einem anderen Blickwinkel erhaschen könnt und sagen, ah krass, das wäre jetzt genau das, was nötig oder nützlich wäre in so einer Situation.
Genau, denn Survival bedeutet ja, dass man aus dem, was man zur Verfügung hat, das meiste rausholt. Also ich glaube, Maximalprinzip heißt es in der Wirtschaftslehre.
Oh, crazy.
Mit wenigen Hilfsmitteln den maximalen Nutzen erzielen. Mhm. Und in Survival-Situationen habt ihr das ja häufig, dass ihr ja, dass euch wichtige Sachen fehlen. Mhm. Und ihr müsst die mit anderen Dingen improvisieren. Und das geht in der Stadt hervorragend. Dort gibt es ganz, ganz tolle Sachen, mit denen ihr arbeiten könnt. Mhm. Aber dazu jetzt mehr.
Genau. Und wir möchten euch gar nicht irgendwo ein Szenario geben im Sinne von, es ist wegen diesem oder jenem passiert, sondern einfach mal in diese Situation eintauchen und sich geistig verführen lassen.
Du wachst auf, deine Äuglein gehen auf, du blickst in eine scheinbar leere Stadt. Mhm. Hochhäuser neben dir, leere Geschäfte. Was machst du denn als erstes?
Das ist eine gute Frage. Augen auf, dann die Augen mal reiben, vielleicht kneifen. Ist das nur ein Traum oder ist es tatsächlich Realität? Ja. Und dann mal die Lauscher aufspannen. Denn wir haben die Möglichkeit, in einer Notsituation einfach mal ruhig zu bleiben, wahrzunehmen, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was habe ich um mich, sind irgendwelche Gefahren da? Und dann einen Plan schmieden. Was mache ich jetzt? Und auch da gilt es ja, die Prioritäten zu setzen. Das heißt, wenn ich da bin und ich weiß, warum das jetzt alles so ist, dann muss ich zuerst mal überlegen, was brauche ich denn als erstes? Was ist das Wichtigste, damit ich in dieser Stadt überleben kann? Und das gilt schon mal zu wissen. Und das ist ja, ich muss meine Wärme im Körper behalten, sprich, ich muss mich vor der Witterung schützen. Vor der Witterung, das heißt vor Regen, vor Wind, vor Schnee oder was auch immer, mir meine Wärme aus dem Körper ziehen könnte. Und da schaue ich als erstes mal, wo könnte ich mir unter Umständen Schutz suchen? Oder wenn du aufwachst, Lars, was wäre deine Idee?
Also ich bin voll und ganz bei dir. Du hast es ein bisschen anders beschrieben, als ich das jetzt gesagt hätte, aber es ist natürlich auch so, wie ich vorgehen würde. Ich würde erstmal vielleicht dieses Merkwort Stop anwenden, also Sit Down, Think, Observe, Plan. Hinsetzen muss ich mich nicht, weil ich habe lang genug gelegen, ich habe die Augen geöffnet, ich mache erstmal Think und überlege, was ist da passiert, was ist da, was geschieht da. Dann mache ich Observe, ich schaue erstmal, wie ist das Wetter, genau, weil wenn es regnet und ich stelle fest, oh, es wird kalt, das ja auch, gehört ja auch zum Observe, also ich beobachte, was um mich herum ist, was mit meinem Körper ist, guck, bin ich vielleicht verletzt oder was weiß ich was, welche Begleitung habe ich dabei, welche Ausrüstung habe ich dabei. Und dann mache ich Plan, ich treffe eine Entscheidung und dann arbeite ich natürlich die Überlebensprioritäten ab und du hast die erste schon genannt. Ich schaue, dass der Körper warm bleibt. Wie könntest du denn in einer Stadt schauen, dass du warm bleibst? Also setzen wir mal noch einen drauf. Du bist aufgewacht bei 0 Grad Celsius. Du bibberst am ganzen Körper. Du musst jetzt warm werden.
Wenn ich Glück habe und in der Schweiz in so einer Stadt wie in Zürich aufwache, dann würde ich unter Umständen mir eine Abfallsammelstelle suchen. Und zwar bei uns in der Schweiz haben wir eine Tex-Eid-Firma. Das heißt, dort kannst du deine alten Klamotten, Schuhe und so weiter in einer Tüte sammeln und dann in diesen Kasten schmeißen. Diese Kleidungsstücke, die werden offiziell an irgendwelche Bedürftige weitergegeben oder eben recycelt. Und das wäre mein erster Gedanke, wo finde ich dicke, warme Kleider? Und deswegen würde ich diese Stelle aufsuchen.
Ein sehr guter Punkt. Das gibt es übrigens in Deutschland auch, dass irgendwo in den Städten und den Gemeinden Container stehen. Mhm. Unter einem Deckmantel, sage ich jetzt mal böse übertrieben, von einer Hilfsorganisation. Und in Wirklichkeit sind es häufig irgendwelche Leute, die sich extrem daran bereichern. Also diese Bekleidung ging ja früher an Hilfsbedürftige, heute wird damit Geld gemacht, weil die anderweitig verwendet wird. Und dort könnte man tatsächlich an so einer Stelle, wie du genannt hast, oder bei den Containern, in meinem Fall hier in Deutschland, könnte man Bekleidung suchen, könnte seine Bekleidung aufwerten, könnte Isolationsschichten schaffen, mehrere, und dann der Kälte trotzen. Das wäre zum Beispiel ein guter Einstieg. Wie ist es mit, was man in Filmen manchmal sieht, wenn da jemand mit einem scharfen Gegenstand oder einem Messer in einem abgestellten Fahrzeug, ein Auto, die Polster aufschneidet und die Füllung rausnimmt?
Ja, das wäre eine denkbare Möglichkeit, wenn dann das Material auch wirklich bauschig, luftig ist und wenn man da dann auch dazu kommt. Denn man kann seine Kleider, die man schon am Körper hat, auch aufwerten. Das wäre durchaus denkbar mit trockenen, luftigen Materialien. Egal was es ist, es sollte einfach nicht jucken. Also versucht nicht irgendwelche Glasfaserisolation oder Steinwolle aus den Gebäuden rauszureißen und euch dann eure Kleider aufzuplustern. Da würdet ihr euch lieber umbringen, als das zu tun, denn das juckt wie die Sau. Aber das wäre denkbar, dass ich mir die Kleider aufwerte. Was würdest du das auch tun?
Unbedingt, ja. Ich würde schauen, dass ich an diese Art von Materialien komme, weil es geht ja immer darum, Luftpölsterchen einzuschließen, die dann die Kälte vom Körper wegisolieren. Und je luftiger, desto besser, je dichter, desto mehr Isolationswirkung habe ich jetzt mal als grobe Faustregel. Das trifft ja nicht immer zu. Und da sind solche Sachen natürlich genial für, gar keine Frage. Aber da gibt es auch ein altes Rezept und das kennen die alten Hörer und Hörerinnen bestimmt. Denn wenn wir jetzt noch einen Zusatzfaktor zu unseren 0 Grad dazu bauen, und zwar Wind. Und wir wissen ja alle, Wind bläst dem Körper die ganze isolierende Wärmeschicht weg und bläst auch aus manchen Bekleidungsteilen die Wärme raus. Man könnte Zeitung nehmen. Wenn man Zeitung findet oder Papier, sage ich mal, das hat man ja früher gemacht, die Leute, die früher mit dem Motorrad unterwegs waren oder Mofa hatten, die haben sich immer Zeitungen in den Körper gesteckt. Also nicht in den Körper gesteckt, das klingt jetzt komisch.
An den Körper.
An den Körper. Ja, man muss ja heute aufpassen, wie man was sagt. Genau, an den Körper gesteckt. Und Zeitung ist tatsächlich der perfekte Windstopper. Also sie hat jetzt weniger eine Isolierwirkung, aber sie ist der perfekte Windstopper. Und Zeitung in Kombination zum Beispiel mit diesem Polstermaterial, was man vielleicht noch in Fahrzeugen findet, das wäre doch schon mal eine Hausnummer.
Das ist sehr gut, ja genau. Man hat das auch unter Umständen oder so in gewissen Lagen auch in die Schuhe als zusätzliche Sohle eingelegt, damit man von unten auch ein bisschen noch isolierter unterwegs war. Also es ist wirklich eine gute Geschichte. Zeitungen findet man immer noch, obwohl wir so digital unterwegs sind. Also wenn ihr da so eine Frankfurter Allgemeine oder eine Neue Zürcher Zeitung seht, dann kann man die nicht nur lesen, sondern auch an den Körper stecken.
Ich wüsste auf Anhieb 50 Zeitungstitel, die überflüssig auf diesem Planeten sind, die ich sofort zerreißen würde und für solche Zwecke verwenden würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommt noch ein Faktor dazu gerade. Es fängt an zu regnen. Was könntest du dann im urbanen Kontext machen, um deinen Körper davor zu schützen, zu unterkühlen? Also so richtiges Urban Survival. Hast du da irgendwelche Hacks für uns?
Ja, da komme ich gleich. Also mal abgesehen, dass ich natürlich irgendwo in irgendwelche Häuser einbrechen würde, um irgendwelche Gegenstände, sprich Kleider aus den Schränken zu entfernen und so weiter, würde ich, wenn es jetzt um wirkliche Improvisation geht, würde ich ebenfalls wieder beim Müll landen und ich würde die Mülltüten, wenn es gerade diese großen 110-Liter-Säcke sind, würde ich diese nutzen, ich würde diese auskippen und diesen Plastiksack dann als Regenponcho nutzen, denn wenn ich den umdrehe, die Öffnung nach unten habe und oben ein kleines Loch reinschneide oder reiße, dann kann ich meinen Kopf durchstecken und habe so eine improvisierte Regenjacke, denn diese Abfallsäcke, die sind in der Regel wasserdicht. Stinkt wahrscheinlich wie Sau, aber wie gesagt, wir sind im Urban Survival, nicht in der Wildnis, wo alles rosig schmeckt, riecht, sondern ja, in diesem Notszenario. Das wäre eine Idee.
Mega Idee übrigens. Und es gibt, habe ich gesehen bei einer Recherche, war ich sehr überrascht, es gibt auch Müllsäcke in so extra Größen, so Riesendinger für so Riesencontainer. Ja. Da hat man schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man die in der Großstadt irgendwo findet und wenn man Glück hat, wenn die nicht beschädigt sind und noch dicht sind, dass man die verwenden kann. Also absolut guter Tipp.
Ja, gerade bei irgendwelchen Werkstätten, wie sagen wir mal eine Schlosserei oder Schreinerei, da findet man gerne diese größeren Plastiksäcke, weil die halt auch größere Mülltonnen haben. Und das ist cool. Bei uns sind sie übrigens blau, diese großen Säcke.
Bei uns sind sie blau und schwarz. Und braun gibt sie, glaube ich, auch. Und grün gibt sie, glaube ich, auch.
Im Baumarkt, da kann man noch
wählen. Ja, aber ich bin jetzt nicht so der Müllsack-Spezialist, daher muss ich da passen. Gut, schalten wir den Regen nochmal ab und schalten wir vielleicht auch den Wind nochmal ab in unserem Szenario. Also wir haben die 0 Grad draußen und jetzt geht es darum, jetzt finden wir vielleicht nicht so viel Isoliermaterial, womit wir uns ausreichend isolieren könnten. Jetzt wären wir vielleicht an dem Punkt angelangt, wo es notwendig wäre, ein Feuer zu entfachen.
Ach, ja.
Was gibt es denn da für tolle Hilfsmittel, die uns dann beim Urban Survival helfen würden?
Ja, fantastisch. Dann sind wir wieder beim Fahrzeug, wie wir jetzt schon die Isolation aus dem Fahrzeug rausgekitzelt haben. Wenn wir im Fahrzeug drin sind, dann können wir die Motorhaube öffnen, denn da gibt es so einen Hebel, den man ziehen oder drehen oder was auch immer kann. Und da kommt man dann an die Motorhaube und da vorne drin ist eines der fantastischen Feuermittel. Und zwar nicht der Tank, der ist meistens hinten an der Seite, sondern die Autobatterie. Die Autobatterie, und zwar nicht die von Tesla, die Ladebatterie, sondern die Batterie, die den Motor mit Strom versorgt. Also so kenne ich das halt noch. Ich habe noch nie einen Tesla geöffnet. Aber diese Autobatterie, die kann ich nutzen, um Feuer zu machen. Wenn ich die Pole miteinander kreuze, und zwar der Plus mit dem Minuspol, dann entstehen Funken. Und diese Funken kann ich mit dem nötigen oder dem richtigen Anzündmaterial zu einem Feuer umwandeln.
Genau, also wenn man, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das darf man nicht zu lange machen.
Ja, ja.
Naja, muss man sich ein bisschen einlesen, aber es geht tatsächlich. Und Funken sind ja der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wenn ich dann noch irgendwie ein Material finden würde, was ich jetzt irgendwie, was ein bisschen trocken ist, was so Anzündmaterial Struktur hat, also ein Material, was einen feinen Funken fängt, wo der Funke sich einnistet und was das Ganze dann in eine offene Flamme umwandelt, dann habe ich tatsächlich mein Feuer.
Wenn ihr jetzt die Batterie quasi freilegt bei dem Fahrzeug, dann könnt ihr natürlich nicht irgendwie, ihr solltet nicht mit eurem Körper oder mit der einen Hand an den Minuspol und mit der anderen an den Pluspol fassen, weil das haut euch eins ins Gemüt, sondern versucht im Fahrzeug noch ein Überbrückungskabel zu finden. Und das haben vor allem, ich sage jetzt mal so, Arbeitsfahrzeuge und so weiter, haben das gerne mal im Kofferraum oder sonst irgendwo gelagert. Und wenn ihr dann diese Überbrückungskabel, das eine rot, das andere schwarz, nutzt, dann habt ihr eben die Möglichkeit, diese Funken zu erzielen. Und ich habe sogar mal in so einem speziellen Kurs, wenn es um Notsituationen im Outback geht, wenn ihr mit eurem Fahrzeug Offroad unterwegs seid, sogar mit der Autobatterie geschweißt. Also wir hatten die Möglichkeit, nur anhand des Starterkabels, sprich dieses Überbrückungskabels, der Autobatterie und einer Elektrode, konnten wir Schweißarbeiten notdürftig verrichten. Also es ist wirklich genial, was ihr mit so einem Fahrzeug alles machen könnt.
Jetzt stellen wir uns mal den Fall vor, dass unser Anzündmaterial nicht brennen will. Wir haben zwar Funke, aber es will nicht brennen. Jetzt könnte man ja hingehen und könnte irgendwie den Tank anzapfen. Mhm. Also ich lasse jetzt mal der Kreativität freien Lauf. Es ist nicht einfach, das muss man vorab sagen. Also es ist nicht einfach so, wie das früher war, dass man einfach ein Stück Schlauch nimmt, hält den in den Tank rein und saugt dann das Benzin raus. Das funktioniert nicht mehr. Die haben nämlich eine Sicherung da drin, dass man da nichts reinschieben kann. Aber jetzt könnte man ja den Treibstoff von dem Fahrzeug, ich spreche jetzt mal vom Benziner, könnte man nehmen, wenn man eine gewisse Menge von Benzin hat, könnte man sein Anzündmaterial da drin tränken und könnte dann den Funke draufhauen. Da muss man natürlich aufpassen, da kann es immer zu Verpuffungen kommen. Also das lassen wir jetzt aber mal außen vor, die Verletzungsgefahr. Aber damit könnte ich dann tatsächlich auch effektiv mein Feuer starten bei schlechterer Witterung, bei schlechteren Materialien und könnte dann brennen. Und jetzt haben wir unser Feuer, jetzt haben wir aber kein Holz. Wie halten wir denn das Feuer in Gang? Hast du da spontan Ideen?
Ja, genau, da kommen ja auch wieder Ideen. Also ich schaue vor allem mal für ein bisschen ältere Häuser, die vielleicht auch in einer gewissen Straße mehr zu finden sind als in der anderen. Bei älteren Häusern findet ihr unter Umständen noch die Fensterläden, die noch aus Holz sind, oder die Fensterrahmen, also dort, wo die Fenster eingepackt sind. Das könnte aus Holz bestehen, Fenster, wie aber auch Türrahmen, Türen selbst können auch aus Holz sein.
Das Treppengeländer.
Genau, Treppengeländer, ja. Genau, das sind auch mögliche Brandquellen. Das kennt man auch aus Kriegsszenarien, wo die Leute in Städte eingekesselt wurden und dann tatsächlich diese Dinge als Brennmaterial genutzt haben. Da müsst ihr kreativ sein, da müsst ihr auch ein bisschen das Gefühl haben für Holz, weil dieses Holz ist meistens halt auch beschichtet, sprich entweder mit Farbe oder sonst irgendwas verdeckt. Also man müsste vielleicht mit einem spitzen Gegenstand mal dagegen stechen und schauen, verhält sich das wie Holz, kriege ich da einen Spar raus oder ist es eben doch Metall, Aluminium, was auch immer. Und dann dieses mit irgendwelchen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem Brecheisen und einem Hebeisen, das vielleicht auch in einem Fahrzeug aufzufinden ist, auszubrechen und dann als Brennmaterial nutzen. Da könntet ihr aber auch zum Beispiel, kommen wir zurück zum Müll, im Müll unter Umständen Dinge finden, die eben auch gut brennen, und etwas, was halt gut brennt, ist Plastik. Plastik ist ebenfalls ein gutes Brennmaterial, natürlich nicht für die Umwelt und die ganzen Inhalationsgeschichten, aber in einer Notsituation würde es Wärme spenden und das ist nun mal die erste Priorität.
PET-Flaschen, hervorragend zum Sehr Brennen, schön. Ja, und die kommen genau. Ja überall in großen Mengen vor und die kann ich dann fett verfeuern.
Genau, und wenn wir schon wieder beim Fahrzeug sind, wenn wir mal so einen Autoreifen,
oh,
ne?
Ja.
Das, wenn Mon das Dieu. Dann mal brennt, dann brennt es wie die Hölle.
Ja, das brennt richtig krass.
Genau.
Es ist tatsächlich so, vor allem das brennt ja relativ lange. Mhm. Ganz klar, wir haben eine super eklige schwarze Rauch- und Rußfahne, aber es geht ja ums Überleben, und wenn es darum geht, die Kälte abzuwehren und den Körper warm zu halten, dann hat es natürlich absoluten Vorrang und daher unbedingt tun, gar keine Frage. Jetzt haben wir im Auto aber noch einen tollen Gegenstand, nämlich die Rettungsdecke. Man könnte somit also in Verbindung mit der Rettungsdecke einen Reflektor bauen, den man vielleicht irgendwie so wie so ein Dreieck, ordnet man das Feuer an, an die eine Ecke vom Dreieck, an die andere Ecke vom Dreieck setzt man sich, und dann würde man den Reflektor dann wieder an den dritten Punkt des Dreieckes bauen, und dann würde die Wärme von dem Feuer reflektiert werden. Man würde von der Seite, von hinten gewärmt werden, je nachdem, wie man das konzipiert. Das wäre doch eine Möglichkeit.
Absolut, ja, genau, weil der Windschutz ist ja doch auch ein wesentlicher Punkt, der vielleicht durch so einen Reflektor auch noch gewährleistet ist. Also da unbedingt ausprobieren, improvisieren. Ja.
Die Rettungsdecke könnte man ja auch noch für andere Sachen verwenden.
Ja, genau. Und zwar, wenn wir dann beim zweiten Punkt sind, was da ja wesentlich ist, ist das Wasser. Wir brauchen ja unbedingt Flüssigkeit.
Ja.
Und wenn es jetzt, wenn wir den Regen wieder anstellen in unserem Szenario, dann könnten wir mit der Rettungsdecke Wasser, das Regenwasser, auffangen oder aufsammeln. Das wäre eine Möglichkeit.
Wie würdest du das konkret umsetzen jetzt beim Urban Survival? Würdest du die Rettungsdecke irgendwo aufspannen oder würdest du vielleicht irgendwo reinlegen? Weil im Wald kannst du ja ein Loch graben, kannst genau. Sie rein damit reinlegen. In der Stadt ist es ja ein bisschen schwieriger.
Ja, ich würde tatsächlich zuerst mal schauen, ob ich sie irgendwo reinlegen oder drauflegen kann, um das Wasser optimal abzulegen. lenken oder zu lenken irgendwo in ein Gefäß rein, wo ich das Wasser aufsammeln kann. Da gibt es verschiedene Sachen zu improvisieren. Da kann ich vielleicht Zaunlatten nehmen, wenn ich sie nicht verbrennen kann, dann kann ich mit denen ein Gerüst bauen, wo ich dann die Plane reinlegen kann, weil das Gute an einer Rettungsdecke ist, sie ist halt nicht verschmutzt, sie ist dementsprechend auch gut nutzbar, um das Wasser längere Zeit dann darin zu halten. Und da würde ich so in erster Linie versuchen zu improvisieren.
Vor allem, was wichtig ist, dieses Wasser, dieses Regenwasser, was man auffängt, muss man ja in der Regel nicht aufbereiten. Mhm. Also da ist jetzt von den Mikroorganismen nichts Schädliches für den Menschen drin. Und deswegen ist es ein 1A-Top-Wasser, wo die erste Priorität, was die Wassergewinnung betrifft, drauf liegen muss. Und die Rettungsdecke ist ein hervorragendes Hilfsmittel dafür. Und ich kann dieses Wasser ja transportieren. Du kannst ja die Rettungsdecke wie so einen Sack auf den Rücken nehmen und kannst dein Wasser dann von A nach B tragen, wenn du länger unterwegs bist oder wenn du deinen Standort verlegen möchtest. Und das ist schon ein tolles Hilfsmittel.
Absolut. Und gerade wenn du ja diese Rettungsdecke in einem Fahrzeug findest, dann wirst du wahrscheinlich gleich noch die Erste-Hilfe-Tasche da finden. Und das würde ich unbedingt einpacken.
Es ist ja nicht nur so, dass du diese Erste-Hilfe-Geschichten jetzt für irgendwelche medizinischen Notfälle brauchst, denn du kannst ja auch den Verbandkasten zweckentfremden mit den Sachen, die drin sind. Mhm. Eine Ersatzschnur machen für irgendwas, irgendwas anbinden, festbinden oder was weiß ich. Also gute Idee, bin ich voll bei dir. Jetzt bist du vielleicht irgendwo in einem komplett zugepflasterten Bereich, ich will noch nicht mal sagen Wohngebiet, vielleicht überall Geschäftsgebäude, weit und breit, kein Grün. Mhm. Und du weißt, in dieser Stadt irgendwo gibt es vielleicht im Westteil einen Bezirk, der ziemlich grün ist. Ja, weil auf die grüne Geschichte, da kommen wir gleich noch drauf, also wo wir Pflanzen finden. Wie orientierst du denn jetzt nach Westen? Wie würdest du beim urbanen Survival eine Himmelsrichtung herausfinden? Hast du da irgendwie was für uns, was jetzt zielführend wäre?
Ja, was zielführend sein könnte, gerade bei uns in Europa und gerade wenn ihr zum Beispiel in einer speziell besiedelten Stadtgegend seid, wo noch irgendwelche Satellitenschüsseln genutzt werden.
Ja.
Denn heutzutage gibt es tatsächlich noch verschiedene Haushalte, die irgendwo eine Satellitenschüssel auf dem Balkon oder so befestigt haben, um irgendwelche ausländische Spezialsender zu kriegen. Und diese sind in eine gewisse Himmelsrichtung ausgerichtet. Und da gibt es aber auch verschiedene Unterschiede, aber die, glaube ich, es gibt eine Hauptrichtung, wo die ausgerichtet sind.
Genau, das ist meistens Süd, also es ist entweder Süd-Südwest oder Süd-Südost und trifft in den meisten, trifft in den meisten Fällen zu und das ist natürlich dann schon mal, wenn man eine grobe Südrichtung hat, kann man natürlich Norden, Süden, Osten, Westen herleiten. Und das ist ein super Hilfsmittel schlechthin für das urbane Survival.
Das wäre eine Möglichkeit, genau. Es gibt ja in gewissen Städten auch Sachen, die mit Ostflügel oder Westflügel bezeichnet sind, also wo man gerade größere Gebäude, sei es eine Uni oder was auch immer, da könnte man rein schon nur von diesem Wissen her, wenn man dann sieht, das ist der Westflügel, dann zeigt wahrscheinlich dieser Flügel dieses Gebäudes nach Westen und so könnte ich mich auch gut orientieren.
Ja. Und im Notfall baue ich mir einen Behelfskompass. Also ihr müsst einfach nur ein Gefäß finden, das kann ein Holzteller sein, ein Glas, eine Tasse oder vielleicht eine Pfütze irgendwo, in die ihr auf ein Trägermaterial, also sprich vielleicht ein Blatt oder ein Stück Styropor, eine kleine Nadel legt und diese Nadel, die pendelt sich, wenn die magnetisiert ist, in Nord-Süd-Richtung ein. Die sagt euch nicht, wo Norden und Süden ist, dazu müsstet ihr wissen, wie die Nadel magnetisiert ist, aber ihr habt eine Nord-Süd-Achse und damit könntet ihr dann möglicherweise auch in Verbindung mit anderen Hilfsmitteln die Himmelsrichtung herausfinden und dann euer Ziel finden.
Ja. Und dann gehen wir in Richtung dieser Grünfläche.
Oh ja, weil in dieser Grünfläche sind Dinge, und das ist wirklich interessant, und da lassen wir den John gleich mal ein bisschen ausholen, das sind Dinge, die wir fürs Überleben brauchen können, nämlich fürs mittel- und längerfristige Überleben, nämlich wir finden dort in diesen Grünflächen Nahrung. Und was ganz interessant ist, dass man in Großstädten die größte Fülle an oder die größte Dichte an essbaren Pflanzen hat, was komplett verrückt ist. Mhm.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir selbst auch, wenn es vermeintlich keine Grünflächen in der Stadt hat, finden wir immer wieder mal unsere kleinen grünen Freunde, denn die, sobald sie einen Boden finden, wo sie keimen können, auch selbst durch Asphalt brechen können und dann da ihr Dasein fristen. Und für uns ist natürlich mal abgesehen vom Erkennen der essbaren Wildpflanzen ganz wichtig, dass wir einfach mal diese Pflanzen sehen. Und wenn ihr das nächste Mal durch die Stadt geht, versucht mal wahrzunehmen, wie viele Pflanzen da tatsächlich auch wild vor sich hin stehen, weil da haben wir die Möglichkeit, Nahrung zu bekommen. Sei es von den Blättern, sei es von den Blüten, die Samenstände, vor allem Samen sind für uns als Nahrungsquelle elementar, denn sie Fette und Öle enthalten, das ist der super Energieträger, oder eben auch Wurzeln, die wir von den Pflanzen konsumieren könnten.
Genau, und in der Stadt habt ihr den Vorteil, dass ihr eben auch künstlich kulturell angelegte Pflanzenfamilien vorfindet in Gärten oder so. Da kann ja sein, dass da irgendwie ein Apfelbaum steht, den man im Wald gar nicht so finden würde. Oder dass jemand Topinambur angepflanzt hat. Mhm. Das hat man in Städten ziemlich häufig. Das ist eine ganz ergiebige Pflanze. Kannst du dazu was sagen, John?
Ja, Topinambur ist was wirklich etwas Spannendes, dass, wenn man es dann mal kennt, immer wieder sieht. Das ist, es gehört zu der Familie der Sonnenblumen. Sieht auch so ein bisschen aus, wenn sie blüht, so wie eine kleine Sonnenblume. Was da aber vor allem der wesentliche Teil ist, ist die Knolle. Und die Knolle sieht nicht wirklich aus wie eine Kartoffel, kann aber durchaus so groß werden wie so eine durchschnittliche Kartoffel. Und diese Topinambur-Knolle, die hat sehr, sehr viel Stärke drin, hat super Energie, ja, ist voll Energie. Nicht alle Menschen vertragen sie. Sie verursacht relativ starke Blähungen. Das ist aber in einer Notsituation völlig vernachlässigbar, denn wir kriegen Energie in den Bauch. Und diese Knolle, die sollte man zuerst kochen, bevor man sie konsumiert. Dann kann man sie auch gut schälen und dann einverleiben.
Das ist ja, wenn du so eine Topinambur-Pflanze rausziehst, die wächst ja ziemlich hoch, ja. Dann hast du ja tatsächlich ganz viele Knollen da dran hängen. Also wie, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, wie 7 bis 10 Kartoffeln, wenn es gut läuft. Ja. Also auch ziemlich groß, die Viecher teilweise. Ja. Und ja, eine hervorragende Nahrung. Wenn man das mal erkannt hat und diese Pflanze eindeutig identifizieren kann, da wird man satt.
Genau, und sie kommt also auch, wenn sie dann mal kommt, sie kommt in größeren Mengen vor, sie verbreitet sich sehr gerne, sehr schnell auch. Also wenn du eine Topinambur oder zwei Topinambur Wurzeln mal in deinen Garten pflanzt, dann wirst du nach einiger Zeit mehrere von diesen auch vorfinden. Also eine super, super Nahrungsquelle. Ja, sollte man die Augen auf offen halten.
Genau, und vor allem auch, weil durch die meisten Städte führen ja Flüsse.
Ebola.
Und Flüsse sind perfekte Lebensräume für Pflanzen, die uns einen hohen Nährwert bieten, wie jetzt zum Beispiel Schilfrohr oder je nachdem, welches Gewässer wir haben, wenn es ein ganz langsam fließendes oder stehendes ist, dann haben wir auch viel Rohrkolben, wo wir die Wurzel auch verwenden können. Genau. Und da muss man wirklich den Fokus drauf setzen, weil diese Pflanzen sind hochenergienreich.
Ja, und wenn wir ein Gewässer haben, das ist tatsächlich so, wir haben gerade in der Schweiz, wenn man so die großen Städte ins Gedächtnis ruft, wie zum Beispiel Zürich, das ist die Limmatstadt, das heißt die Limmat, das ist dieser Fluss, der durch die Stadt fließt, da kommt die Sihl noch rein, das ist ebenfalls ein Fluss. Und diese Gewässer sind ja auch potenzielle Fischträger. Und wenn ihr in diese Flüsse reinguckt oder Bäche oder was auch immer ihr da habt, oder im Stadtpark habt ihr vielleicht einen Weiher, einen kleinen Tümpel, und da drin sind Fische und diese Fische sind ebenfalls wieder für uns verwertbar. Das heißt, wir könnten sie unter Umständen fangen, grillieren und verspeisen.
Und wir könnten ja auch mit dem Wasser, wir sind ja beim Urban Survival, im Notfall könnten wir das ja auch aufbereiten,
genau.
Was jetzt die Mikroorganismen betrifft, und zwar mit der Rettungsdecke.
Ja.
Und das ist eine ganz spannende Kiste, da werdet ihr euch wundern, das funktioniert tatsächlich. Rettungsdecke, Feuer und ich brauche Steine oder ich bräuchte irgendwelche Metallstücke, sage ich mal. John, könntest du mal erklären, wie man dann Wasser aufbereiten würde mit den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe.
Ja, also wenn ihr die Rettungsdecke auffaltet und ebenfalls, wie vorher erwähnt, irgendwie zu einem Topf oder einem Gefäß formen könnt, also sprich ein Behälter, wo das Wasser halt stehen bleibt darin, da könntet ihr unter Umständen auch mit irgendwelchen Steinen oder was auch immer ihr findet, eine Grundkonstruktion machen, diese Rettungsdecke reinlegen, dann mit diesem Flusswasser füllen. Vorzugsweise klares Wasser, wenn das geht. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann macht ihr dieses Wasser in diese Rettungsdecke rein. Und dann, wenn ihr das Feuer entfacht habt, dann könnt ihr diese Gegenstände, wie zum Beispiel diese Steine oder metallische Gegenstände, im Feuer erhitzen. Und zwar, ihr könnt sie so erhitzen, bis sie glühend heiß werden, sprich auch die Steine, die können bis zum Glühen gebracht werden. Und dann mit einem nötigen Hilfsmittel, wie zum Beispiel einer Zange oder irgendwelchen Stöcken, könnt ihr diese heißen Gegenstände in das Wasser reinlegen und dieses Wasser wird innerhalb von kurzer Zeit erhitzt. Denn Wasser entzieht den Gegenständen, die wärmer sind als das Wasser, immer sehr schnell die Wärme. Und das ist fantastisch, denn so könnt ihr in dieser Rettungsdecke das Wasser zum Kochen bringen, sprich so heiß werden zu lassen, damit die meisten Mikroorganismen entweder getötet oder inaktiv geschaltet werden können. Das Spannende daran ist, diese heißen Steine werden die Rettungsdecke nicht zerstören, sofern die Steine im Wasser sind und dann mit der Rettungsdecke in Berührung kommen. Wenn natürlich kein Wasser dazwischen ist, dann wird diese Rettungsdecke ebenfalls verschmelzen und wird Löcher kriegen, aber das ist ein physikalischer Effekt, der tatsächlich funktioniert.
Du hast eben was gesagt, da ist mir noch was zu eingefallen. Es gibt ja in Deutschland viele Kunststoffmülleimer, die man so in Fußgängerzonen so findet. Mhm. Kennst du wahrscheinlich mit so einer Öffnung, wo man einfach was reinwirft. So ein Teil könnte man ja nehmen, könnte es abreißen, den Deckel abmachen und dann hätte man ein Gefäß, wo man die Rettungsdecke auslegen könnte. Also es geht ja nur darum, dass die Rettungsdecke in der Form eines Gefäßes zu halten mit Verwand. Mhm. Könntest du irgendwo hinstellen und dann die Methode mit den Steinen machen. Weil das ist schon ziemlich geil, was du sagst, mit diesen heißen Gegenständen, die man ins Wasser legt, weil ja tatsächlich alle krankmachenden Mikroorganismen, die für uns relevant wären, sicher abgetötet werden.
In diesem Zusammenhang würde ich vielleicht dann die Rettungsdecke doch auch als Reflektor für das Feuer nutzen und diese Mülltonne gerade direkt nutzen, denn ich könnte sie am Fluss auswaschen, so gut wie möglich auswaschen, weil normalerweise sind diese Mülleimer ja mit einer Tüte bedeckt und dann könnte ich direkt das Wasser in
der Genau, das wäre Geschichte. Die unumständliche Variante. Ich habe die umständliche Variante
genannt. Aber die saubere, weil die Rettungsdecke halt schon sauber ist von per se, weil es kann ja doch auch sein, dass diese Mülleimer wirklich müllig sind. Ja. Aber ausprobieren.
Jetzt gibt es ja in Städten auch noch eine Menge Nahrung in Vogelform, sage ich mal. Und diese Vögel, die sind halt leider Parasitenüberträger, die muss man gut durcherhitzen, aber sie kommen in großer Anzahl vor. Mhm. Und in jeder großen Stadt oder in jeder Stadt sind die vorhanden, massenweise. Mhm. Manche Städten wird man auch gar nicht mehr Herr darüber. Und bei diesen Vögeln hat man den Vorteil, die sind nicht so scheu, weil die an den Menschen gewohnt sind. Natürlich fliegen die auch ab einem gewissen Abstand weg. Wir sprechen hier von Tauben. John, Erfahrung mit Tauben? Schon mal eine Taube gegessen?
Ja, ich habe eine Taube schon gegessen und Tauben sind fantastisch. So ein Taubenbrüstchen, also allgemein die Brüste der Vögel, oder? Das ist halt quasi der Pectoralis, der Hauptbewegungsmuskel der Flügel, wenn man das so sagen kann. Und da haben wir viel Fleisch, viel Nahrung, viel Energie drin und das ist was ganz Leckeres. Wie du es richtig gesagt hast, bei den Tauben in den Städten, wie allgemein auch bei den Ratten, Mäusen oder auch den Füchsen und so weiter, die wir in den Städten antreffen, müssen wir das gut durchhetzen wegen den Parasiten. Und ja, so eine Taube, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass diese Tiere die Scheu der Menschen verloren haben, weil es immer wieder auch Menschen gibt, die diese Tiere dann füttern im normalen Leben, wenn es nicht jetzt im Urban Survival geht. Aber wir können das nutzen und wenn ihr einen langen Stock zum Beispiel habt, könnt ihr unter Umständen so eine Taube in einer geringen Distanz erschlagen und dann zubereiten.
Ja.
Funktioniert super.
Vor allem Tauben sind super prädestiniert für Schlingenfallen. Die lassen sich relativ gut mit Schlingenfallen fangen und es dürfte sicherlich in der Stadt machbar sein, dass man irgendwo an einen langen, dünnen Faden kommt, der so ein bisschen belastbar ist, also irgendeine Nylonschnur oder irgendwas und dann, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen jetzt gar nicht so auf das Thema Tiere jagen eingehen. Aber in der Stadt findet man natürlich auch eine Menge Insektenviech.
Ja, das ist so. Ich habe jetzt gerade an den Fuchs gedacht und Drahtschlingen und so. Und da kommst du mit den Insekten. Ja, klar, Insekten, ja, erzähl.
Ja, im Müll oder so, da kann es nämlich sein, dass man die ein oder andere Made findet oder vielleicht auch viele Maden. Und diese Maden könnte man auch verwenden. Ganz klar, man muss nur vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich Maden, ja, die an irgendwelchen Fleisch oder Zeug rum essen, die dann irgendwelche Schadstoffe mit aufnehmen und die würde man dann mit verzehren. Deswegen ist es immer gut, wenn man Maden irgendwo sammelt, in einem Gefäß, in einem Glas, im Marmeladenglas, in einer Dose, die man irgendwo findet und die ein paar Tage lang hungern lässt, dass die ihre Exkremente ausscheiden und dann könnte man diese Maden zubereiten. Kann man machen, muss man nicht machen. Es wäre eine Alternative. In Städten findet man natürlich auch eine Menge Würmer, auch wenn man es nicht glaubt. Und anderes Viech. Also wenn die Not dann so groß wäre, dass man längerfristig überleben muss und wenn man jetzt nichts irgendwie direkt finden würde, müsste man auf diese tierische Variante zurückgreifen. Aber unser Szenario ist ja offen. Das heißt, auch wenn die Supermärkte leer geräumt sind, es gibt bestimmt Plätze, wo man Nahrung finden könnte.
Genau. Also würde ich sicher mal in gewisse Häuser einsteigen, schauen in den Kellern, Küchen oder was auch immer, ob da noch irgendwelche Notvorratreste rumstehen, wie irgendwelche Büchsen, Konservendosen, was auch immer. Oder wenn ihr natürlich in einem Lebensmittelgeschäft im hinteren Teil, da gibt es auch immer wieder so Zwischenlager, weil nicht alles, was nur im Supermarkt verkauft wird, steht auch dann in den Regalen. Da könnte man unter Umständen das eine oder andere auch noch finden. Oder auch da wieder in den Müll gehen. Es gibt tatsächlich Lebensmittel, die halt im Müll landen, die eigentlich noch lange nicht verdorben sind oder schlecht. Das kann man da durchaus auch mal rauskitzeln. Dann irgendwelche Tiernahrungen. Es gibt auch da verschiedene Schoppidosenbüchsen, die irgendwo noch rumstehen, die den meisten Menschen dann nicht als Lebensmittel erachten oder herbeiziehen. Aber im Notfall wäre das ebenfalls eine Energiequelle. Denn vielfach wird Tierfutter fast akribisch sauberer hergestellt als menschliches Futter. Also von dem her, das würde ich auch als mögliche potenzielle Nahrungsquelle in Betracht ziehen.
Vor allem in der Not frisst der Teufel ja Fliegen. Da gibt es ja dieses klassische Sprichwort. Ja, und die Ansprüche in der Not, die schrauben sich extrem schnell herunter. Also diejenigen, die sonst immer da ja über jedes tolle Essen, was sie im Restaurant serviert bekommen, sich pikieren, die werden ganz schnell, wenn der Hunger mal intensiv wird, auch Sachen essen, die sie sonst im Leben nie essen würden. Mhm. Und vor allem ganz wichtig, Konserven. Der John hat es eben angesprochen, es muss nicht unbedingt die Nahrung für den Menschen sein. Es kann ja auch Tiernahrung oder Katzennahrung sein, kann man bedenkenlos essen. Und vor allem das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn das auf der Dose überschritten ist, heißt es aber nicht, dass man die Konservendose wegwerfen muss, denn es ist ja nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Genau, und das ist einfach heutzutage so aus dem Sinn der Menschen. Es ist wirklich spannend, denn wenn ihr mal so eine Dose, und macht das, probiert das selber aus, dann wisst ihr, dass das funktioniert, so eine Dose einfach mal auf die Seite stellt, vielleicht auch noch anschreibt mit Testbüchse oder so, dann werdet ihr herausfinden, dass solche Mindesthaltbarkeitsdaten bis zu über 10 Jahre eben überschreiten können. Da könnt ihr diese Büchse aufmachen. Wenn diese Büchse keine Bombierung hat, sprich der Deckel oder der Boden sich nicht wölbt gegen außen, dann ist in der Regel da drin keine Kontamination passiert. Und wenn ihr die Büchse aufmacht und es riecht noch genau so, wie es eigentlich riechen sollte und nicht irgendwelche komischen Geschmäcker, also sprich Gerüche daraus kommen, dann ist es vielfach eben trotzdem noch essbar. Weil Sauerstoff ist in diesen Büchsen rausgenommen worden, das ist luftdicht abgepackt und dunkel und das ist das, wo eben kein Leben leben kann und deswegen halten diese Konservendosen eben auch so lange.
Wenn du jetzt alleine wärst, gehen wir einfach mal von der Variante aus, du würdest keinen Menschen antreffen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Was würde das mit dir machen und wie würdest du dem vorbeugen, dass du in ein tiefes psychisches Loch fällst durch die Einsamkeit?
Ja, also einerseits, ich spreche natürlich gerne mit allem, was ich so antreffe. Das mache ich aber auch so, wenn ich in der Natur bin, dann spreche ich mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Bäumen und so weiter. Das würde ich in einem Urban Survival ebenfalls tun. Ich würde mir ein Geschäft aussuchen und schauen, ob ich irgendwo Kinderspielzeugabteilung finde, und dann suche ich mir dort ein Stofftier. Und zwar eines, das mich so richtig anspricht, denn jedes Kind oder die meisten Kinder, gerade in unseren Breitengraden, hatten sicher irgendwo so dieses Stofftier, das man als Kind hatte und immer mitnahm und bei jedem Event dabei hatte. Und wehe, es war nicht da, konnte man nicht einschlafen. Und diese Bindung zu diesem Nicht-Lebewesen, diese Fähigkeit haben wir Menschen. Wir können eine Liebe aufbauen zu etwas, das uns keine Resonanz gibt. Und das würde ich als erstes tun. Ich würde mir ein wunderschönes, kuscheliges Stofftier aussuchen, das mich mit dem verbindet, wo ich gehabt. Ich hatte übrigens einen großen Affen, der mit langen Armen und einem langen Schwanz. Das war mein Lieblingsstofftier als Kind. Ich würde mir also sowas Ähnliches suchen, wenn ich das finde, das einen süßen Blick hat, und das als meinen Freund mitnehmen und mich mit dem auch über die Situation unterhalten oder vielleicht auch beraten, wo ich sage, du, was hältst du davon? Sollen wir jetzt die Maden essen oder sollen wir sie als Köder nutzen oder sollen wir unter der Brücke schlafen oder besser in ein Haus einbrechen wegen dem Wind, Sturm, Unwetter? Also ich würde da versuchen, eine Beziehung zu dem aufzubauen, was ich eben schon kenne.
Finde ich super galaktisch gut, was du gerade gesagt hast, denn es gibt einen bekannten Film, der das Überleben betrifft, nämlich, der spielt mit Tom Hanks, Castaway, wo er auf der Insel da strandet, mit dem Flieger abgestürzt ist und viele Jahre auf dieser einsamen Insel in irgendeinem Meer verbringt, und dort macht er sich ja von dieser Sportherstellerfirma Wilson diesen Ball, ich glaube ein Basketball oder irgendwas war das.
Ich glaube, es war
ja irgendein Ball. Und den nennt er auch Wilson.
Volleyball.
Ja, diesen Ball. Und das war übrigens auch ein gekonnter Werbegag von diesem Sportunternehmen, Sportherstellerunternehmen. Den hat er Wilson benannt, hat ihm ein Gesicht gemalt und hat immer mit dem gesprochen. Und man schmunzelt über solche Sachen, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird. Aber der John hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Einsamkeit ist das Schlimmste, womit man kämpft, was die Psyche betrifft. Und man muss wirklich sich so ein Buddy besorgen, ob es jetzt eine Puppe, ein Affe oder eine PET-Flasche ist, mit der man kommuniziert, die man irgendwie ein bisschen vermenschlicht, der man ein Gesicht malt. Es hilft ungemein, auch wenn das belustigend klingt und auch die harten Hörer am Ende dieser langen Podcast-Leitung, wenn die das vielleicht nicht akzeptieren wollen. Es ist wirklich so. Also auch der Härteste knickt irgendwann aufgrund von der Einsamkeit ein. Man braucht irgendwas, was einem eine Perspektive schafft. Man braucht einen Partner, man braucht einen Sozialkontakt, wenn auch künstlicher Art. Und deswegen sehr guter Punkt, mein Freund. Mon Dieu, Wahnsinn. Ja. Was wären denn noch so ein paar Sachen, die du tun würdest, jetzt um den Tag rumzubekommen? Du bist in der Stadt und brauchst ja irgendwie eine Mission.
Ja, also ich würde auf jeden Fall rumstöbern überall. Ich würde,
erkunden.
Ja, sozusagen. Genau. Ich würde die Stadtviertel erkunden. Ich würde Häuser, die mich ansprechen. Und da würde ich wirklich aufs Bauchgefühl gehen. Wo zieht es mich hin? In welche Richtung? Ich hatte das übrigens mal in einer reellen Situation, da möchte ich aber nicht allzu weit drauf eingehen, aber ich hatte mal eine Situation, wo ich tatsächlich dann in ein Haus eingestiegen bin und da glücklicherweise in einem Schrank ganz viele Kissen gefunden habe. Und diese Kissen haben mich davor bewahrt, dass ich da auf den Boden einfach legen musste. Ich habe die ganzen Kissen ausgebreitet und konnte mich dann da ein bisschen ausruhen. Und das ist mir geblieben. Also ich glaube, ich würde wirklich versuchen, irgendwelche Dinge, die ich nützlich verwalten und gebrauchen kann in so einer Urban Survival-Situation, suchen. Wie gesagt, irgendwelches Werkzeug, vielleicht Draht oder eben halt auch immer wieder Essen oder Kleidung oder ein Stück Stoff oder eine Plane, irgendwas, wo mir halt die ganzen Begebenheiten ein bisschen erleichtern, wenn ich da unterwegs bin. Ich würde mir aber auch eine Behausung suchen, also einen Platz, wo ich mein Lager aufschlage, wo ich sage, okay, hier habe ich meine Base und von da aus gehe ich immer wieder Erkundungen machen, weil ich habe ja keine Information. Ich weiß ja nicht, was passiert ist, ich weiß nicht, was wird in Zukunft passieren. Also muss ich mich einrichten, ich muss mich organisieren, ich muss mir ein Lebenskonzept wieder schaffen, ich muss mir eine Aufgabe geben, und dafür würde ich sicher mal diese ganzen Szenarien überlegen, was ist als nächstes wichtig.
würde ich tatsächlich auch machen. Ich würde auch noch schauen, dass ich mir ein Transportmittel mache. Also ein Transportmittel erstmal, um die Sachen, die ich sammle, zu transportieren. Das heißt, ich würde irgendwie schauen, dass ich eine Tasche improvisiere. Im Notfall, klar, kann ich eine Rettungsdecke nehmen, kann leichte Sachen damit transportieren oder einen Müllsack oder so. Aber das ist ja auf Dauer nicht die Lösung. Das heißt, es muss irgendwas her, was robuster ist. Also ich würde schauen, dass ich mir irgendeinen Rucksack baue oder einen finde oder irgendeine stabile Tasche oder ein Behältnis irgendwie improvisiere, womit ich auch schwerere Lasten, also ich spreche jetzt nicht von 30 Kilo Dingern, aber irgendwie so am Körper mit mir tragen könnte, vielleicht auch Bekleidung, die funktionell ist, die viele Taschen hat, irgendwie mit meiner schlechteren Bekleidung austauschen und mich dadurch aufwerten, dass ich möglichst viel am Körper trage. Und dann würde ich auch wie du jeden Tag systematisch, würde mir überlegen, was am meisten Sinn ergibt, was ich zuerst abklappere, wo vielleicht Gefahren sein könnten oder wo ich was finde, was nützlich wäre für mein weiteres Überleben. Genau, dann würde ich systematisch Haus für Haus, Stockwerk für Stockwerk, Wohnung für Wohnung, Laden für Laden, Polizeistation nach Polizeistation, Krankenhaus nach Krankenhaus abklappern, um dann eben meine Überlebenschancen zu verbessern, in der Theorie.
Ja, und dann, wenn ihr jetzt das nächste Mal in der Stadt unterwegs seid, schaut mal haltet mal Ausschau nach eurem nächsten Fahrradgeschäft. Und zwar ein Fahrradgeschäft, das normale Fahrräder verkauft und nicht die strombetriebenen. Denn das Coole ist, das einzige Fahrzeug oder das Hilfsmittel, das relativ unkompliziert funktioniert, auch ohne Strom und was auch immer, ist das Fahrrad, das normale Fahrrad. Das wird in so einer Situation Gold wert sein, wenn ihr da mit dem kleinen Fahrrad da durch die Straßen fahren könnt. Denn, und jetzt warum das Geschäft des Fahrrads, weil es stehen ja überall Fahrräder rum, alle oder die meisten Fahrräder, die einigermaßen taugen, die sind abgeschlossen. Und natürlich gibt es Tricks, irgendwelche Fahrradschlösser zu knacken, aber in einem Fahrradgeschäft sind die Fahrräder nicht abgeschlossen.
Stimmt. Und ein Fahrrad erweitert euren Bewegungsradius um ein Vielfaches und spart eine Menge Zeit an. Ihr seid hochmobil, könnt auch Lasten transportieren. Das ist die Top-Idee überhaupt.
Ja, und sportliche Aktivität. Ihr müsst euren Körper ja dementsprechend auch noch ein bisschen bewegen. Und wenn ihr dann so Tage schon rumsitzt, kommt ihr nicht mehr von A nach B, einfach gemütlich. Aber mit einem Fahrrad, vielleicht dann noch ein Fahrradanhänger, seid ihr voll up-to-date in der Urban Survival Situation.
Genau. Und jetzt haben wir euch, glaube ich, schon ein paar gute Tipps und Tricks zum Überleben beim Urban Survival geliefert. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Ideen habt, dann gebt uns Bescheid.
Und übrigens, wenn ihr jetzt so ein oder andere Spaziergang durch eure Stadt macht und in dieser Stadt eben mal die Augen offen haltet, wo seht ihr denn die Tauben oder die Pflänzchen oder eben das Fahrradgeschäft? Das heißt nicht, dass ihr in das Fahrradgeschäft einbrechen sollt, aber das könnte euren Horizont erweitern im Bewusstsein, was ist um euch herum. Und dann wird vielleicht auch der Arbeitsweg am Morgen mal ein bisschen spannender, als es bis jetzt gewesen ist. Und hier noch ein kleiner Tipp, falls ihr euer Leben bereichern möchtet, Lars hat mittlerweile einen fantastischen neuen Blog auf seiner Webseite, und zwar der Premium Survival Blog. Den kann ich nur empfehlen, geht auf seine Webseite, die wir natürlich verlinken in den Shownotes, denn da könnt ihr Wissen von Lars, und zwar erprobtes Wissen, so holen, dass euch das Leben versüßt, wenn es dann mal nicht mehr so süß ist.
Herzlichen Dank, mein Bester.
Sehr gerne. Ich
freue mich sehr.
Ich freue mich ebenfalls immer wieder über die neuen Blogs.
Very geil.
Ja, dann hoffen wir, dass ihr niemals Urban Survival anwenden müsst. Aber wir würden euch empfehlen, dass ihr das mal im Kopf durchgeht, so ein Szenario, und einfach mal beim nächsten Einkaufsbummel durch eine Fußgängerzone vielleicht mal ein bisschen die Gedanken abschweifen lasst und euch mal überlegt, was wäre, wenn jetzt niemand mehr da wäre, wenn ich jetzt auf einmal hier aufwache und müsste jetzt hier ein paar Tage überleben. Wie komme ich an Nahrung? Wie komme ich an Wasser? Welche Ressourcen habe ich? Es geht einfach nur darum, wir wollen, dass ihr euch mal intensiv mit dem Survival-Gedanken auseinandersetzt, euch mal eure Sinne schärft und mal das Improvisieren lernt. Und daher haben wir diese tolle Folge für euch konzipiert.
Genau. Werde kreativ, geht raus, genießt nicht nur die Natur, sondern auch die städtischen grauen Asphaltwände. Wenn man das so sagen kann, sind ja nicht das Asphalt. Aber werdet kreativ, genießt das Leben. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, bis in 2 Wochen, montags 15 Uhr, nächste Podcast-Folge von Bush Talk mit allen wichtigen, von unserer Seite her interessanten Infos über das Überleben in einer Notsituation oder einfach so, mal so, mal so.
Also, macht's gut, bis dann.
Tschüss. Ciao.